Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene nach Weihnachten. Clubs und Diskotheken müssen schließen und Großveranstaltungen sollen wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden. Auf die Maßnahmen haben Bund und Länder sich heute geeinigt.
Wir alle sind mürbe und der Pandemie müde. Das hilft aber nichts. Wir müssen abermals zusammenstehen und auch in vielen Fällen eben Distanz halten.
Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute nach dem Bund-Länder-Treffen gesagt. Ja, und warum das so wichtig ist, jetzt gegenzusteuern, das zeigen unter anderem Modellrechnungen zur Omikron-Variante. Modellierer und Mathematiker Christian Schneider, der sagt ganz klar, neue Maßnahmen sind wichtig, damit wir bald nicht hunderttausende Infektionen pro Tag haben. Das ganze Gespräch mit ihm gibt's gleich hier im Podcast. Und wir müssen über ein Album mit Vogelgezwitscher reden. Das hat in Australien Superstars wie Justin Bieber oder Michael Bublé in den Charts verdrängt. Zu hören sind bedrohte Vogelarten. Das Album wird da mega gehypt, aber auch hier gibt's Fans. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Verena von Keitz zum Beispiel.
Ja, ich habe da so ein bisschen reingehört und habe irgendwie wirklich darüber nachgedacht, ob ich mir das nicht auch anschaffe.
Verena sagt außerdem, so ein Album mit bedrohten Vogelarten könnten wir hier in Deutschland auch gut gebrauchen. Was da drauf käme, hört ihr hier. Am Dienstag, dem 21. Dezember. Schön, dass ihr mit am Start seid.
Deutschlandfunk Nova.
Die Maßnahmen, die wir aktuell noch haben, die reichen nicht aus, um die Omikron-Welle, die auf uns zusteuert, aufzuhalten. Da sind sich WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen weitgehend einig. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat heute nochmal gesagt:
Die Experten beschreiben die fünfte Welle, die jetzt auf uns zukommt, als sehr, sehr gefährlich. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, damit wir auch unsere kritische Infrastruktur beispielsweise aufrechterhalten. Und niemand kann heute sagen, wann das vorbei sein wird oder zu welchen Maßnahmen wir noch gezwungen sein werden.
Ja, und bei den Entscheidungen darüber, welche Maßnahmen nun getroffen werden und ob es neue Maßnahmen braucht, da spielen auch Modellrechnungen eine wichtige Rolle. Weil sich MathematikerInnen da anschauen, wie entwickelt sich die Pandemie bei den aktuellen Maßnahmen, also wenn nicht weiter gegengesteuert wird. Christian Schneider, der ist Mathematiker und Modellierer an der Hochschule Mittweida in Sachsen und er hat Berechnungen zu Omikron angestellt. Und er warnt, wir dürfen nicht nachlässig werden. Herr Schneider, warum ist das wichtig, dass wir die Schutzmaßnahmen jetzt weiter aufrechterhalten?
Ohne Schutzmaßnahmen, auch wenn es Omikron nicht gäbe, würde die tägliche Zahl der Neuinfektionen in die Millionen gehen. Ne? Wirklich in die Millionen.
Ganz kurz, die Zwischenfrage noch, ohne Schutzmaßnahmen oder die, die wir jetzt quasi haben? Oder wären das wirklich komplett keine Schutzmaßnahmen?
Komplett keine Schutzmaßnahmen.
Okay.
Dann wären wir wirklich in den Millionen. Und das heißt, es ist wichtig, dass man das bisherige Niveau der Kontaktbeschränkungen aufrechterhält, möglichst unnötige Kontakte vermeiden, konsequentes Tragen von Masken, Vermeidung von Massenveranstaltungen. Und wenn man dieses Niveau erhält, auch dann wird Omikron ein massives Problem sein. Denn Omikron ist ansteckender. Wir wissen zu wenig, wie gefährlich Omikron tatsächlich ist. Mhm. Das dauert Wochen und Monate, bis man das tatsächlich final einordnen kann. Und das Heimtückische ist, dass die Omikron-Welle voll im Gange sein wird, bevor man das tatsächlich einschätzen kann. Und deshalb ist es wichtig, jetzt vorsichtig zu sein und nicht nachher ein langes Gesicht machen zu müssen.
Also wenn Sie sagen, komplett ohne Schutzmaßnahmen, da könnten die Infektionszahlen in die Millionen gehen. Wir haben aber ja eben noch Schutzmaßnahmen, sind ja jetzt auch neue Schutzmaßnahmen geplant. Sie haben sich in Ihrer Modellrechnung 5 Szenarien angeschaut. Also wie sich die Infektionen bei den jetzigen Maßnahmen entwickeln, wenn Omikron 20, 30, 40, 50 oder 60% ansteckender ist. Wie hoch könnten die Infektionszahlen denn da im schlimmsten Fall ansteigen?
Wir würden auf zu ca. 800.000 Neuinfektionen pro Tag kommen oder ein bisschen mehr sogar. Das sind also ganz massive Zahlen, die auf uns warten. Und je nachdem, wie ansteckend das tatsächlich ist. Aber der schlimmste Fall ist tatsächlich wahnsinnig gefährlich.
Was würden Sie denn sagen, was ist das realistischste Szenario in Ihren Augen, bei denen, die Sie jetzt berechnet haben? Was halten Sie für am realistischsten?
Ich denke, Omikron wird sicher um 50% ansteckender sein als Delta mindestens. Davon kann man ausgehen. Und letztendlich die Zahlen, die wir sehen in den verschiedenen Ländern, sind sehr schwer einzuordnen, weil eben der Anteil der bereits Genesenen, der Anteil der Geimpften sehr unterschiedlich ist. Und das macht sehr viel aus, wie gefährdet man ist, wirklich sich zu infizieren mit Omikron. Da ist die Ausgangslage in Deutschland schon ein bisschen anders auch, aber da spielen sehr viele Unbekannte mit. Und es ist nicht so leicht einzuschätzen wie bei Alpha oder Delta und wie viel ansteckender das ist, wo wir ein Ausgangsniveau hatten, wo ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung nur infiziert war bisher und kaum jemand geimpft.
Das heißt, Sie sagen, Sie halten das Szenario Omikron ist 50% ansteckender als Delta. Bei jetzigen Maßnahmen würde das dann bedeuten, dass wir in den nächsten Wochen eben Inzidenzen, Infektionszahlen pro Tag von mehreren hunderttausend hätten. Aber es ist ja, sagen Sie auch, wir wissen vieles noch nicht. Kann man da angesichts der Datenlage, die einfach noch unvollständig ist, überhaupt realistische Modellierungen dann anstellen?
Die epidemiologische Modellierung baut immer auf den Erkenntnissen von Virologen, von Immunologen auf. Mhm. Das heißt, man muss die Biologie des Pathogens, des Krankheitserregers richtig kennen, man muss das Kontaktverhalten der Menschen richtig einschätzen können. Und daraus kann man ableiten, wie sich so Pandemien unter unterschiedlichen Management-Szenarien, unter unterschiedlichen Steuerungsmechanismen entwickelt werden. Und das heißt, es ist nie ein in die Zukunft schauen, sondern es ist immer ein Durchspielen von was wäre wenn, um letztendlich optimal sich auf die Zukunft vorzubereiten, um Kapazitäten entsprechend vorzubereiten. Das Heimtückische bei Omikron ist, und das kann man jedenfalls sagen, es wird wahnsinnig schnell auf uns zukommen und es bleibt wenig Zeit zu überlegen.
Was müsste die Politik dann jetzt machen, um diesen Fall, der eintreten könnte, mit mehreren hunderttausend Infektionen pro Tag, um dagegen zu steuern? Was bräuchte es an zusätzlichen Maßnahmen? Können Sie da was zu sagen?
Ich denke, es wäre vernünftig, in verlängerte Weihnachtsferien zu gehen, dass die Schulen geschlossen bleiben. Das wäre sicher vernünftig. Es sollten auf jeden Fall Theater, Museen, Restaurants, überall dort, wo Menschen dicht aufeinandertreffen, muss man Kontakte so gut wie möglich vermeiden. Genauso ist auf das penible Tragen von FFP2-Masken zu achten.
Wir müssen unsere Kontakte reduzieren, sonst kriegen wir ein großes Problem mit Omikron, sagt Mathematiker und Modellierer Christian Schneider von der Hochschule Mittweida.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir nach Australien schauen, in die Albumcharts da, da sieht man in den Top 5 vor Billie Eilish, vor Justin Bieber, vor ABBA ein Album, da ist sowas drauf. Songs of Disappearance, so heißt das Ding. Und da sind Rufe und Gesänge von mehr als 50 bedrohten australischen Vogelarten drauf, wie zum Beispiel vom Helmkakadu, dem Weißbauch-Fregattvogel oder auch dem Stammhuscher. Anscheinend sind diese Töne sehr, sehr beliebt als Weihnachtsgeschenk. Verena von Keitz aus unserem Team, du bist auch eine Vogelfreundin. Würdest du dich auch über das Album freuen eigentlich?
Ja, ich habe da so ein bisschen reingehört und habe irgendwie wirklich darüber nachgedacht, ob ich mir das nicht auch anschaffe.
Gut, also wer noch ein...
Weil es irgendwie auch so gut komponiert ist.
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für Verena von Keitz braucht, da hätten wir ein Album anzubieten. Verena, du sagst, wir könnten so ein Album auch hier bei uns machen. Warum?
Ja, weil auch bei uns hier viele Vogelarten bedroht sind und es immer weniger gibt, weil ihre Lebensräume immer kleiner werden, weil sie nicht genug zu fressen finden. Stichwort Insektensterben, Stichwort industrialisierte Landwirtschaft, Stichwort Flächenversiegelung. Mhm. Dementsprechend verstummen auch bei uns immer mehr Vogelstimmen und es wird einfach stiller.
Was würdest du denn dann auf so ein Album draufpacken? Der Titel steht ja fest, Amsel, Drossel, Fink und Star, würde ich sagen.
Dafür habe ich mir auf jeden Fall einen guten Berater dazu geholt, nämlich den Ornithologen Hans-Heiner Bergmann. Er ist Experte für Vogelstimmen, der die Gesänge und Rufe, ich sag mal, von so gut wie jeder Vogelart Europas aufgenommen hat. Mhm. Und er hat für den ersten Song des Albums das Braunkehlchen ausgewählt.
Da ist es.
Es sind kurze Strophen, die das Braunkehlchen so produziert. Und dazu braucht es irgendwas, wo es drauf sitzt. Eine Staude, einen Pfosten oder so etwas. Aber leider fast nirgend mehr zu finden.
Ja, das Braunkehlchen. Was echt schade ist, das ist wirklich ein sehr hübsches Tier. So mit einer rosig hellbraun gefärbten Brust. Das sind Wiesenvögel, die auch darunter leiden, dass Felder und Weiden alle sehr stark gedüngt werden.
Rotkehlchen kennt jeder, jede. Sind Rotkehlchen und Braunkehlchen verwandt?
Ja, sie gehören zumindest beide zu den sogenannten Fliegenschnäppern, aber näher verwandt ist das Braunkehlchen mit dem Schwarzkehlchen, das es auch gibt, das auch recht selten ist. Im Gegensatz zum Rotkehlchen, von denen gibt es ja zum Glück noch ziemlich viele.
Ja, und die sieht man ja auch immer wieder noch.
Ja, genau. Die sind ja auch sehr putzig und zutraulich, ne? Wackel die Wackel. Hallo, piep, piep, piep. Aber Rahl, die nächste Vogelart auf dem Album, die kennst du bestimmt auch.
Ja.
Die Feldlerche.
Die Feldlerche, das ist eigentlich auch ein Vogel, der immer auf den Weiden, auf den Wiesen so war. Und wenn man heute aus dem Haus geht und dann die nächste offene Region aufsucht, auch Äcker, da ist es im Frühjahr, im März, wenn die Ende März schon am Himmel stehen und singen sollten, ist es dann Stille.
Oh, er klingt auch schon so traurig, ne? Oh.
Und eigentlich, das ist halt wirklich deswegen auch so schrecklich, weil die Feldlerche wirklich unfassbar ausdauernd singt, die ganze Zeit beim Fliegen, unermüdlich, meist sehr hoch oben in der Luft. Mhm. Aber auch sie ist eben immer seltener zu hören, weil ihr Lebensraum, offene Wiesen und Felder verschwinden.
Was hätten wir denn noch fürs Album? Was muss drauf?
Wir haben noch eine Lerchenart, die ist ein bisschen weniger bekannt als die Feldlerche, würde ich mal sagen, weil die auch schon vor längerer Zeit seltener geworden ist. Hör mal.
Die Heidelerche, die singt auch in der Luft, die steigt auch auf und dann fliegt sie in Kreisen und singt ihren wunderbaren Gesang. Und die singen oft auch nicht nur in der Abenddämmerung oder morgens früh, sondern auch in der Nacht.
So wie die Nachtigall.
Ja, so eindeutig ist es nämlich gar nicht von der Uhrzeit her, ob die Nachtigall singt oder die Lerche, ne, wie es Julia ihrem Romeo bei Shakespeare weismachen wollte. Mhm. Anscheinend gab es zu der Zeit, also im 16. Jahrhundert, noch jede Menge Heidelerchen. Denn von der ist vermutlich tatsächlich die Rede in dem Stück und nicht von der Feldlerche. Das meint auch Hans-Heiner Bergmann.
Die Heidelerche hat einen Gesang, den man eher mit dem der Nachtigall verwechseln kann, weil Motive darin sind, die ein bisschen ähnlich klingen. Während die Feldlerche eher rhythmisch harte Sequenzen macht.
Also Hans-Heiner Bergmann ist ganz tief drin im Thema, das muss man wirklich sagen.
Auf jeden
sagen.
Fall. Absolut. Ich weiß nicht, ob du es auch gerade gehört hast, dass in der Mitte war die Nachtigall zu hören und davor war die Heidelerche, die klang ziemlich nah beieinander. Also wir könnten es ja gleich nochmal abspielen, nein. Aber das ist tatsächlich erstaunlich. Und die Nachtigall, die kommt übrigens deshalb nicht aufs Album, weil die doch an mehreren Stellen in Deutschland durchaus verbreitet ist. Vor allem auch in Berlin, Hauptstadt der Nachtigallen wird sie auch genannt, diese Stadt. Und nicht so bedroht ist wie die Heidelerche, die Nachtigall. Und auch nicht wie der nächste Sänger.
Wer ist denn unser letzter Sänger, der mit aufs Album kommt?
Das ist der Spatz. Besser gesagt, der Haussperr.
Massenweise gab es die früher. Da wurde bezahlt für jeden Spatzenkopf, den man ablieferte, weil die Leute meinten, das sind Schädlinge, die fressen uns das Getreide weg. Und da gab es auch wirklich ganz viele. Und heute ist das nicht mehr so.
Ja, und auch die Spatzen, die eigentlich Samen und sowas fressen, die haben ein Problem, weil es immer weniger Insekten gibt. Die brauchen sie für ihre Jungtiere. Da kommt ein großer Bedarf zusammen und deswegen auch weniger von denen.
Also wenn so ein Musikalbum dabei helfen kann, diese bedrohten Vogelarten zu retten und dass Hans-Heiner Bergmann auch wirklich Hoffnung schöpft und nicht so traurig klingt, dann müssen wir das unbedingt machen. Verena von Keitz, ein Album mit bedrohten Vogelarten. Für Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das schwule Paar, das sich küsst, wird rausgeschnitten. Die Sexszene auch. Und die Figur, die trans ist, ist auch nicht zu sehen. In vielen Ländern werden Filme und Serien immer noch zensiert. In den Vereinigten Arabischen Emiraten soll damit jetzt aber Schluss sein. Laut der Medienaufsichtsbehörde sollen Filme mit aus ihrer Sicht heiklen Inhalten zukünftig mit der Altersfreigabe ab 21 gezeigt werden. Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner, was für Filme sind denn aktuell von dieser Zensur betroffen überhaupt?
Ja, ganz aktuell zum Beispiel West Side Story. Hä, kann man sich da fragen? Das ist doch ein ganz harmloses Musical. Also Romeo und Julia in der Großstadt von Altmeister Steven Spielberg. Aber NBC News, die haben kurz vor Filmstart berichtet, dass in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar, Bahrain, Oman und Kuwait der Film verboten wurde. Mhm. In Saudi-Arabien und Katar komplett. In anderen sollte der Verleih Disney bzw. Fox den Film schneiden. Das haben sie nicht gemacht und der Film durfte da dann auch nicht laufen.
Und warum nicht?
Na, konkret haben sie sich an der Figur Anybody gestört. Die Nebenrolle, die wird von Broadway-Star Iris Menas dargestellt und Iris identifiziert sich auf Twitter als nicht-binäre Lesbe. Das ist zu viel für die Länder. Generell haben die Zensurbehörden in LGBTI-feindlichen Ländern aktuell vermehrt Probleme mit Blockbustern aus Hollywood, selbst wenn queere Figuren nur in Nebenrollen vorkommen. Eternals zum Beispiel, der Marvel-Hit von Chloe Zhao, der war in Saudi-Arabien, Katar und Kuwait verboten, weil es da ein schwules Paar gibt, das sich in einer Szene sogar küsst.
Okay, wow. In welchen Ländern wird sonst noch zensiert und aus welchen Gründen?
Der große Vorreiter im Negativen natürlich ist China. Die haben einen sehr, sehr großen Kinomarkt. Was Umsatz und Bedeutung angeht, haben die Hollywood sogar dem amerikanischen Markt, muss man ja eher sagen, den Rang abgelaufen. Filme, die hier nicht starten, die haben oft ein Problem. Also Hollywood versucht da vorher schon die Geschichten im Drehbuch anzupassen, damit es auch passt für den chinesischen Markt. Das klappt nicht immer. Bei Skyfall zum Beispiel, dem dritten James-Bond-Film, da wurde unter anderem rausgeschnitten, wie ein chinesischer Wachmann getötet wurde. Und bei der Wiederaufführung von Titanic in 3D, da wurden, Achtung, Kate Winslets Brüste zensiert.
What?
Aber es geht da gar nicht, ja, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Es geht dabei aber gar nicht immer nur um Filme des ausländischen Marktes, sondern auch um die eigenen. Mhm. Auf der Berlinale 2019, da lief zum Beispiel eigentlich der Film Eine Sekunde von Zhang Jimou im Wettbewerb. Der wurde aber während des laufenden Festivals aus dem Wettbewerb genommen, angeblich wegen technischer Probleme in der Postproduktion. Und Zhang musste nachdrehen. Der Film kam dann 21 Monate später in einer gekürzten Fassung in die chinesischen Kinos.
Und man weiß nicht, was in der Langfassung war, nehme ich an.
Nee, das weiß man nicht.
Gibt's beziehungsweise gab's das auch mal bei uns in Deutschland?
Also wenn man mal ein bisschen zurückblickt, die Zensurgeschichte der deutschen Filmgeschichte, die füllt wirklich Bücher. Das fing im Kaiserreich an, das zog sich durch die Weimarer Republik und natürlich auch durchs nationalsozialistische Deutschland. Es gab das Lichtspielgesetz vom 12. Mai 1920. Alle Filme, die aufgeführt werden sollten, mussten geprüft werden. 1934 ist das sogar nochmal verschärft worden. Es wurden Filme verboten, die vermutlich das nationalsozialistische, religiöse, sittliche oder künstlerische Empfinden verletzen, verrohend oder entsittlichen zu wirken, das deutsche Ansehen oder die Beziehungen Deutschlands zu auswärtigen Staaten zu gefährden. Seit 1949 gibt es in Westdeutschland die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle, die ja auch heute noch Altersfreigaben setzt. Das haben wir alle schon mal gesehen auf DVDs. Zensur in Deutschland ist verboten, aber um eben Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz zu vermeiden, gibt es die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und in der DDR, da existierte Zensur offiziell gar nicht. Es gab aber trotzdem viele DEFA-Filme, die nie gezeigt worden sind, die verboten waren, weil sie einen menschlicheren Sozialismus gezeigt haben, als es vom Staat vorgesehen war. Unter anderem Das Kaninchen bin ich, Spur der Steine oder Sonnensucher von Konrad Wolf. Das sind Filme, die es heute zum Glück gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Podcast-Player, da gibt es ja immer diesen 15-Sekunden-Button. Ne? Da kann man dann auch mal draufklicken, zurückspulen, wenn man mal nicht mitgekommen ist, weil man gerade mit den Gedanken woanders war oder gerade jemand angerufen hat, wie auch immer. Bei echten Gesprächen, so von Face-to-Face, da geht das nicht. Da müssen wir schon wirklich gut zuhören. Und wie wir darin besser werden, das weiß Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Weihnachten kommt. Und ich denke irgendwie an meine Schwester. Die hat sich vor einiger Zeit bei einem Sturz Hand und Unterarm so schlimm verletzt, dass sie in der ersten Zeit kaum noch etwas damit machen konnte. Schlimm. Schlimm aber auch, dass wir kaum noch ein anderes Thema hatten. Chirurgische Details, Arzttermine mit Uhrzeit, Situation im Warteraum Physio. Das war einfach zu viel. Ich konnte irgendwann nicht mehr. Dieses zuhörende das kommt von der Professorin für Sozial- und Wirtschaftspsychologie, der Kommunikationstrainerin und Autorin Lioba Wehrt. Sie soll mir und euch helfen, solche Situationen besser zu verstehen und Tipps geben, wie wir sie positiv drehen. Situationen, in denen du zuhören willst, aber irgendwann nicht mehr kannst und nur noch hoffst, dass es vorbeigeht.
Und wenn man denkt, hoffentlich geht das vorbei. Was glauben Sie, was hat sich da verändert vom ersten Moment an des Gesprächs bis dahin in der Art und Weise, was Ihre Schwester an Ihnen sehen konnte?
Seufzen vielleicht, vielleicht eine Art von Augenverdrehen oder Stirnrunzeln. Ich glaube, ich habe das nicht gut im Griff, sowas. Also wenn das aus mir rauskommen will, dann kommt das auch aus mir raus.
Ja, Sie wollten ja sicherlich auch was damit bewirken, oder?
Ich wollte, dass der Vortrag dadurch eingedämmt wird.
Eingedämmt wird?
Witzig ist das vor allem dann, wenn du weißt, dass diese ungeduldigen Moves genau das Gegenteil auslösen. beim Gegenüber nämlich ein Gefühl vermitteln.
Ich werde gerade nicht aufgefangen. Ja? Mein Bedürfnis, mich dem anderen mitzuteilen, kommt gerade nicht an.
Ob ich nonverbal vorne ungeduldig auf der Stuhlkante rumrutsche oder wegschaue. Ob ich paraverbal seufze. Ob ich verbal Dinge sage wie ja, ja, ja.
Ja, 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 ja.
Mit all diesen Aktionen verschlechtere ich genau das Gespräch, an dem ich akut leide.
Und wenn ich merke, dass meine ganzen Bedürfnisse, die ich gerade artikulieren will, nicht ankommen, dann reagieren manche Menschen damit, dass sie damit aufhören. Doch die Mehrheit wird das anders deuten und denken, oh, ich habe mich noch nicht richtig zum Ausdruck gebracht. Ich bin noch nicht verstanden worden. Ich muss noch mal 3 Schichten nachlegen, damit der andere endlich begreift, was ich ihm sagen will. Und damit haben sie im Grunde das Gespräch, das sie beenden wollten, nur verlängert.
Lioba Werts Tipp, versuchen, das Bedürfnis des anderen zu entschlüsseln.
Ja, wenn Menschen aufeinandertreffen, haben sie ja in der Regel ein Bedürfnis, was sie mittragen. Und häufig ist das Bedürfnis, ich möchte dir, gerade jetzt bei nahestehenden Personen, mitteilen, was mich umtreibt.
Während ich auf der Sachebene trenne, was für mich wichtig und nicht wichtig ist, könnte es sein, dass es meiner Schwester vor allem darum geht, von sich zu erzählen. Selbstkundgabe nennt Lioba Werts das. Weil ich aber als Journalist auf Sachebene gepolt bin, höre ich nicht so gut zu und sie kommt nicht ans Ziel und legt nach.
Und umso mehr plappern wir einfach auch drauf los mit Dingen, die vielleicht auch ein bisschen unbedacht sein können.
Anderes Beispiel. Früher war alles besser. Ja. Ja, das klingt wie so ein reaktionärer Angriff auf die Gegenwart, ist aber vielleicht nur ein Bedürfnis, eine schöne Geschichte aus der Vergangenheit zu erzählen. Wenn ich jetzt antworte, stimmt doch gar nicht, dann wird es schlimm und schlimmer. Best Practice, folgende Nachfrage.
Was war denn früher eigentlich so das Schönste für dich? Also Sie könnten genau auf dieser Selbstkundgabe-Ebene reagieren. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, die Selbstkundgabe-Ebene ist überhaupt nicht verkehrt. Ich muss ja nur verstehen, warum jemand eine Aussage macht und er macht die noch lange nicht immer zu mir, über mich, wertend, auch wenn sie wertend klingt. Er macht vielleicht nur eine Aussage aus seiner eigenen Person heraus.
Der Körper zugewandt, der Kopf darf auch mal nicken, paraverbale Signale wie zum Verstärken, verbale Signale wie ein kurzes oh spannend oder nee. Aktives Zuhören, das alles hilft dabei, deinem Gegenüber Interesse zu schenken und euch beiden zum Ziel zu gelangen. Und der Killer-Tipp zum Schluss, Fragen mitbringen, die dich wirklich interessieren und mit denen du aktiv steuern kannst.
Und sie werden merken, sie werden weiterkommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es folgt eine kurze Real-Life-Geschichte aus meinem Leben. Gestern Abend fahre mit dem Auto nach der Sendung nach Hause. Was passiert? Reifen platzt, ich bleibe liegen und bin froh, dass als ich zum Stehen komme, geht alles gut. Ich habe eine Jacke im Auto, eine Decke im Auto, bei 2 Grad. Ich bin gut eingepackt. Meine Mama hat immer gesagt, zieh dir was an, du weißt nie, was passiert. Man weiß nie, ob man liegen bleibt. Es gibt aber auch noch kreativere Ideen, sich vor der Kälte zu schützen. Und eine besonders originelle, die hatte jetzt ein 24-jähriger Autofahrer, hat er heute Nacht angewendet oder gestern Nacht angewendet. Von der sagt selbst die Polizei, das war wahrscheinlich eine gute Idee. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team, du hast die ganze Geschichte mitgebracht. Was genau hat der Mann gemacht?
Der hat sich ein dick gefüttertes Dinosaurierkostüm angezogen für seine Fahrt heute früh um 4 Uhr morgens in Süddeutschland auf der A93.
Und ich stelle mir das vor, die Polizei sieht ihn im Auto sitzen. Also die Polizei sieht im Grunde genommen einen Dinosaurier am Steuer und überlegt sich dann, gucken wir mal, ob der Dino einen Führerschein hat oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ungefähr, nein. Der Mann hatte tatsächlich einen Unfall und er ist nach Angaben der Polizei aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sein Kleinwagen hat sich mehrmals überschlagen und ist dann an der Böschung rechts neben der Fahrbahn kopfüber liegen geblieben.
Die Geschichte hat irgendwie so bunt begonnen, das klingt jetzt nicht so gut erstmal.
Nein, das klingt in dem Moment nicht gut. Der Wagen ist auch total schaden. Ein Verkehrsschild hat er auch noch geschrottet. Ich habe ein Bild gesehen, da sieht man, dass um das Auto herum Trümmerteile verteilt sind. Also wirklich nicht schön. Aber dem Mann ist zum Glück nichts passiert.
Gott sei Dank.
Und die Polizei vermutet jetzt, dass das Kostüm ihn geschützt hat vor
das,
Verletzung.
Das Dinosaurierkostüm hat ihn bei seinem Autounfall vor einer Verletzung geschützt. Wenn das nicht die Nachricht des Tages ist, dann weiß ich es auch nicht. Also wenn ihr zu Hause ein dickes Kostüm zu Hause rumliegen habt, vom letzten Karneval, was auch immer, ist vielleicht eine gute Alternative, es einfach im Auto anzuziehen. Ihr seid gut geschützt. Danke, Verena von Keitz, für diese schöne Geschichte.
Deutschlandfunk Nova.
Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.